SRF 2 Kultur.
Der Sommer ist da und manch eine Gartenbesitzerin wünscht die wilde Wucherlust einiger Pflanzen zum Teufel. Nicht so Katharina Reichmuth. Musik für einen Gast kommt heute nicht aus dem Studio, sondern aus ihrem Garten, ihrem Hortulus. Katharina Reichmuth, manch einer schimpft im Sommer auf das wuchernde Kraut und sagt dann zu diesem Gjat, was da so wächst, du wirst mich noch kennenlernen. Und auf ihrer Karte mit ihren Kräuterworkshops, die sie anbieten, heißt es, komm in meinen Garten. Ich möchte, dass die Kräuter, die ich pflege, dich kennenlernen. Wie meinen Sie denn das?
Der Garten ist für mich mit den Pflanzen mittlerweile ein so großes Umfeld und ein so großes Tätigkeitsfeld geworden, dass die Pflanzen mir so lieb geworden sind, dass ich sie ab und zu auch ganz persönlich anspreche. Es gibt eine Pflanze, die sehr gut gedeiht, das ist der Natternkopf. Ich spreche dann, Natternkopf, wie geht es denn dir heute? Ganz am Anfang habe ich das etwas verheimlicht und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt noch mehr Leute, die das auch so machen. Und ich habe zum Beispiel auch in der Geschichte, in der Literatur über Pflanzen und da sind oft in den Klöstern, haben sich schon verschiedene Mönche, Nonnen mit der Pflanzenheilkunde befasst. Und da gab es auch den Albertus Magnus, von dem sagt man, er habe mit den Pflanzen gesprochen und er lebte im 13. Jahrhundert. Schlussendlich bin ich dann auch auf eine Frau gestoßen, die verschiedene Bücher geschrieben hat. Ein Buch nennt sich Pflanzenpalaver. Also sie befasst sich mit den Pflanzen, dass die Pflanzen miteinander kommunizieren. Ein Buch heißt Mozart und die List der Hirse, auch sehr spannend, wo sogar die Musik mit einbezogen wird, was die Musik für einen Einfluss auf die Pflanzen haben können. Und dem nachzugehen, das gefällt mir sehr und ich mache da meine eigenen Erfahrungen. Zum Teil schreibe ich es auch auf und gebe es dann an Kräuterinteressierte weiter, an Gäste, die in den Garten kommen, auch die Workshops, die ich ausschreibe, da hat die Pflanzenkommunikation doch immer Platz und ist ein Thema.
Sie spüren auch, dass die Pflanzen wirklich reagieren, wenn man sich auf sie einlässt, wenn man kommuniziert, in welcher Art auch immer. Das tut den Pflanzen gut.
Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Das sind ganz verschiedene Experimente auch zum Teil, die ich durchgeführt habe, die darauf hinweisen, dass es wirklich so ist. Den Pflanzen Aufmerksamkeit schenken, gedeihen sie besser. Und auch einfach nur und oft schauen, was passiert mit den Pflanzen. Und ich weiß mittlerweile auch, welche Pflanzen sich sehr gern haben, welche, dass sich eine Gemeinschaft bilden. Und das passiert dann einfach. Die vermehren sich dann oder verschwinden an einem Ort und gesellen sich zu einer anderen Pflanzengruppe. Und das gibt dann oft farbig auch wunderbare, schöne Kunstwerke, kann man fast sagen, oder? So empfinde ich es oft.
Hier im Garten kommunizieren nicht nur die Pflanzen, sondern Sie hören es vielleicht. Wir sind ja nicht im Studio. Die Vögel haben, seit wir das Gespräch angefangen haben, gerade doppelt so laut angefangen zu zwitschern. Das soll uns eine schöne Hintergrundmusik sein. Katharina Reichmuth, seit wann sind Kräuter für Sie so spannend?
Das werde ich auch ab und zu gefragt. Und meine Mama ist mittlerweile 90 Jahre alt. Und vor einiger Zeit habe ich sie gefragt, ja, wie war denn das, meine Kindheit? Ich weiß, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und es hat mir sehr gut gefallen, diese Naturverbundenheit zu haben. Und ich habe eine sehr schöne Kindheit erlebt. Wie war denn das, wie hast du mich erlebt mit den Pflanzen? Und dann sagte sie mir, es war wirklich so, wenn ich nicht genau wusste, wo du bist, habe ich dich immer irgendwo in einer Wiese gefunden, umgeben von vielen Pflanzen. Und du hast mir auch sehr viele Sträußchen, so verschiedene Blumensträuße gebracht. Und auch in der Nachbarschaft hast du die verteilt. Und dazu kam, dass meine Mutter selber einen sehr großen Bauerngarten pflegte. Und ich bin mit drei älteren Brüdern aufgewachsen und jedes Kind hatte die Möglichkeit, so einen Quadratmeter großen, kleinen Kindergarten selber zu pflegen. Und ich war da mit Begeisterung dabei und meine Brüder, und irgendwann war es so, möchtest du meinen auch noch haben? Und aus einem Quadratmeter waren dann plötzlich 4 Quadratmeter, die ich pflegen konnte.
Also sie sind zur Großgrundbesitzerin als Kind schon aufgestiegen.
Und, ja, genau.
Und haben Sie denn damals schon auch mit den Kräutern gekocht oder als Heilkräuter schon benutzt oder waren es mehr einfach die Blumen, die Sie als Kind fasziniert haben?
Es waren vorwiegend die Blumen, die verschiedenen Farben, die wir gefallen haben. Aber ich kann mich erinnern an den Löwenzahn. Der Löwenzahn, der duftete so fein und ich habe dann so mit der Kinderköchelei, mit dem Gspänli in der Umgebung, habe ich dann doch schon, mag ich mich erinnern, den Löwenzahn gezupft und dann haben wir so wie eine Löwenzahnsuppe gebraut. Und das war dann so ein herrlicher Duft von diesem Honig und dann noch die Farbe dazu. Und weil währenddem wir gepflückt haben oder nachher waren dann auch unsere Hände sehr gelb und der Stiel gibt so eine milchige Saft von sich und es war nicht nur gelb, sondern fast sehr dunkel. Es hat sich dann so verfärbt. Und auch die Kleider waren oft mit verschiedenen Pflanzenflecken. Und das habe ich doch dann ab und zu hören bekommen. Ja, wo warst du denn wieder? Deine Kleider sehen ja aus. Haben verschiedene Farben dran.
Auch jetzt sitzen Sie mir gegenüber und haben um den Hals nicht nur einen klassischen Schmuck aus Holz, sondern dazu noch eine Kette mit frischen Blumen. Sie benutzen auch Ihren Garten quasi als Bijouterie.
Ja, es hat sich wirklich so ergeben. Also bevor jeweils ein Workshop beginnt, so eine Stunde vorher, gehe ich ganz gemütlich nochmals durch den Garten und schaue mir die Pflanzen an und pflücke die eine und andere und mache mich daraus wirklich eine Blumenkette. Und es duftet auch. Es ist wirklich zusätzlich noch so ein natürliches Parfüm. Ich habe zum Beispiel Zitronenmelisse jetzt heute gesehen, dass die schon ganz schön groß ist und die habe ich dann auch so eingezöpfelt.
Die Flecken sind immer noch auf Ihren Kleidern, nur dieses Mal nicht im Stoff, sondern als Blüten auf den Kleidern. Sie haben es erzählt, Sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Danach wurden Sie Pharmaassistentin. Hatte das auch schon zu tun mit Ihrer Lust an den Kräutern, mit der Heilkraft der Kräuter auch, oder war das eine ganz andere Entscheidung?
Mein Patenonkel, mein Götti, führte eine Apotheke. Und dann war ich natürlich auch immer wieder in der Apotheke und es war vor allem der Duft, der mir so gefallen hat in der Apotheke. Es roch einfach gut und er hatte sehr viele Kräuter auch in dieser Apotheke. Und da hat es mich schon hingezogen. Und dann kam bei mir der Wunsch, ich könnte eine Lehre in der Apotheke machen. Und habe dann eine Lehrstelle gefunden in St. Gallen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und schon dort in der Apotheke waren auch viele Kräuter, also das war vor rund 30 Jahren, wo ich die Lehre gemacht habe, waren die Kräuter noch sehr viel mehr verankert in den Apotheken wie heute. Wenn es darum ging, wer darf sich oder wer möchte Kräuter abfüllen, habe ich mich immer freiwillig gemeldet. Ich kann mich ganz gut erinnern, die großen Kräuterlieferanten. Und da kamen so Tonnen von einem Durchmesser von 50 cm und eine Höhe von einem Meter. Solche Tonnen voll Kräuter standen da einfach in der Apotheke. Und ich konnte da mit einem Gefäß einfach schöpfen. Und ganz genau, das war sehr, sehr wichtig, grammgenau abfüllen.
Die Ausbildung haben Sie gemacht noch als Teenager und Ihr erster Musikwunsch, das haben Sie mir schon mitgeteilt, ist einer aus der Teenagerzeit. Das ist nämlich Bob Marley, Three Little Birds haben Sie sich gewünscht. Das haben Sie damals gehört, hören Sie das heute auch noch?
Ich hörte so gerne Reggae. Ich fand auch die Person von Bob Marley so als Teenager, er hat sich eingesetzt für eine Minderheit, er war andersdenkend, auch seine Frisur, das Rastafari, also die Rasta-Frisur, irgendwie das Anderssein, das hat mich als Teenager sehr fasziniert. Und das Erlebnis, ich höre Bob Marley heute noch gerne, weil letztes Jahr ist ein Dokumentarfilm erschienen von Bob Marley und meine Familie hat mich überrascht, zum Muttertag diesen Dokumentarfilm im Kino Rex in St. Gallen zu schauen. Und letztes Jahr habe ich diesen Dokumentarfilm geschaut und es hat mir sehr gut gefallen.
About a thing.
Three Little Birds. Hier im Garten von Katharina Reichmuth gibt es noch mehr als nur drei kleine Vögel, die mit uns zusammen diese Sendung bestreiten, mitten in ihrem Kräutergarten. Der Garten ist ja eigentlich ein Kulturort. Ein Ort, wo man die Natur einzäunt oder absteckt und den man auch kultiviert und pflegen muss. Sehen Sie das auch so?
Ja, sehe ich auch so. Und zwar die ganze Geschichte des Gartenbaus ist so entstanden. Und es waren nach den Kelten, die ja vorwiegend die Pflanzen in der freien Natur lebten mit den Pflanzen, war es dann später durch die Klöster, sind die Gärten wieder kultiviert worden. Und zwar waren es oft Wandermönche, die dann in der freien Natur entdeckten, dass da verschiedene Pflanzen und auch essbare Pflanzen vorhanden sind. Und sie ja durch das klösterliche Leben, durch das Gelübde im Kloster zu verbringen, haben sie dann begonnen, in den Klöstern Garten anzulegen. Und von dieser Zeit, also vor allem auch die Benediktiner, also der Benediktinerorden, die Benediktiner waren sehr große Gartenfreunde und es gab zum Beispiel einen Mönch, den Walafrid Strabo, er war Abt auf der Insel Reichenau, wirkte dort und seine Leidenschaft war der Garten. Und es war zur karolingischen Zeit, es war ein karolingischer Garten, der er angebaut hat, also sehr schlichte Formen. Und dieser karolingische Garten kann heute auch wieder besichtigt werden auf der Reichenau. Er hat seinen Garten Hortulus genannt, das Gärtchen oder das Seelengärtchen aus dem Lateinischen übersetzt. Und die Pflanzen, die er dort angepflanzt hat, er hat das abgefasst in einem Büchlein, sogenanntes Hortulus auf Lateinisch. Das ist immer noch vorhanden, wurde dann übersetzt ins Deutsche und ist heute vergriffen im Handel als der Hortulus des Walafrid Strabo erhältlich.
Und Sie haben, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, Sie haben Ihren Garten auch Hortulus genannt nach diesem Mönch Walafrid Strabo. Die Insel Reichenau, die ist übrigens eine Insel hier in der Ostschweiz auf dem Rhein.
Genau. Vielleicht noch etwas über die Beziehung von diesen Gärten, wie sie entstanden sind. Also es waren vor allem die Benediktiner und es waren das St. Galler Kloster, Reichenau und Einsiedeln, die pflegten eine enge Verbindung miteinander und die haben sich auch so ausgetauscht. Und somit haben sie die verschiedenen Pflanzen, was sie angepflanzt hat, das wurde auch berichtet. Und es gibt ja den ältesten Bauplan von 820, da gibt es noch in St. Gallen. Und auf diesem Klosterplan sind bereits schon drei Gärten eingezeichnet. Und das finde ich sehr eindrücklich. Also da war eingezeichnet der Hortulus, der Hortus, der Garten. Dann eher vom Gemüsegarten gesprochen, dann das Herbarius, das war der Kräutergarten und dann Pomarum, der Obstgarten. Also um 820 war das schon vorgesehen in den Klöstern, so diese verschiedenen drei Gärten zu haben. Natürlich vor allem auch für die Selbstversorgung und die Naturheilkunde. Die Mönche haben sich dann schon sehr früh auch eben mit der Heilkunde befasst.
Und Sie haben ja jetzt das Buch hier, das liegt vor uns, der Hortulus, die deutsche Übersetzung. Wenn Sie das heute lesen, Sie sagen, das ist in der karolingischen Zeit geschrieben worden, also vor 1200 Jahren ungefähr. Wenn Sie da drin lesen, können Sie das heute noch brauchen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das habe ich mich auch gefragt und darum habe ich es auch wirklich gelesen. Und es hat so Verschiedenes, wie zum Beispiel etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe es gelesen und dann gemerkt, dass ich das genau im Garten auch gemacht habe. Da steht zum Beispiel über den Salbei und die Weinraute. Also es steht in diesem Hortulus. Zusammen mit der Salbei steht die Raute im Hortulus, im Capitulare di Villis und im Klosterplan als Pflanzenpaar, dem man das ganze Mittelalter hindurch begegnet. Dem Heil, Salvia, also auf Salbei, ist Schutz und Abwehr, Ruta, beigegeben. Und bevor ich das überhaupt gelesen habe, waren diese beiden Pflanzen, standen schon nebeneinander und waren in unserem Garten bereits schon ein Pflanzenpaar. Und sie gedeihen sehr gut und sie wuchern fast. Es sind zwei sehr große Pflanzen, die da gewachsen sind in einer kürzester Zeit.
Sie haben es vorhin schon im ersten Teil angesprochen, dass sich eben Pflanzen mögen und sich suchen auch im Garten. Sie lassen denen dann freie Hand, sich zu versamen und dahin zu wachsen, wo sie wollen. Oder machen Sie, haben Sie da einen Plan, eben zum Beispiel wie nach so einem Buch jetzt Hortulus, oder lassen Sie der Natur trotz Garten ihren ganz freien Lauf?
Also ich lasse dem Garten freien Lauf. Das Einzige, ich pflege sie, und wenn ich merke, dass etwas überhand nimmt und ich möchte eine gewisse Art Pflanze doch weiterhin im Garten beständig haben, weiterhin wachsen lassen, dann spreche ich mit den Pflanzen und sage, ja, ein bisschen weniger schnell wachsen, das wäre mir sehr lieb. Da kommen dann noch weitere Artgenossen und dann gärtnere ich es so, oder dann kann es schon sein, also dann kommt dann schon die Hacke auch mal zum Zug und dann wird dann etwas ausgerissen, weil ich gerne eine Vielfalt auch in unserem Garten haben möchte und auch die Leute, die Gruppen, die Menschen, die in den Garten kommen, die interessieren sich für ganz unterschiedliche Pflanzen.
Mit dem nächsten Musikwunsch, bevor wir dann weiter über Ihren Hortulus sprechen, kommen wir. Also mir fallen spontan beim nächsten Musikwunsch Kräuter wie Basilikum und Oregano ein. Wir gehen nämlich nach Italien musikalisch. Sie verbinden wahrscheinlich etwas anderes damit, nicht unbedingt Kräuter. Gioachino Rossini haben Sie sich gewünscht, Il Barbiere di Siviglia, die Oper, und davon die Ouvertüre. Warum?
Italien war meine allerersten Ferien, die ich alleine verbracht habe, ohne meine Eltern. Ich war 17 Jahre alt, noch in der Lehre, und ich durfte einen ganzen Monat in Florenz verbringen, bin dort zur Schule gegangen, Palazzo Spirito, im Eurocenter, morgens Schule und nachmittags freie Zeit. Und ich habe so gute Erinnerungen an dieses Florenz, an das Italien. Und ich weiß auch, ich bin da jeweils im Giardino di Popoli gewesen, aber ich habe auch da schon die Gärten gesucht und habe italienisch Wörter gebüffelt. Und ich war auch sehr, sehr gerne in den Kirchen. Aber damals war es nicht vorwiegend die Geschichten oder die Sakralbauten, sondern es war einfach sehr heiß in diesen Florenz und es war sehr kühl in diesen Kirchen. Und darum war ich sehr oft in den Kirchen.
Das passt auch zum Sommer, in dem wir diese Sendung machen. Die Ouvertüre vom Barbiere di Siviglia. Es spielt das Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Alexander Liebreich. Gioacchino Rossini war das mit der Ouvertüre zum Barbiere di Siviglia. Katharina Reichmuth, haben Sie sich gerade wieder in Italien gefühlt oder gesehen?
Ja, so ähnlich, weil ich habe wirklich auch viel Freude. Wir haben oft Feste gefeiert in dieser Schule mit meinen Mitschülern, die, mit denen ich im Palazzo Spirito zur Schule gegangen bin. Und Rossini gefällt mir sehr gut. Ich empfinde, jeder seiner Kompositionen ist wie ein Fest. Und ich finde, ich werde buchstäblich aufgeweckt und er spielt so eine Präsenz. Und ehrlich gesagt, am Anfang, wo ich diesen Komponisten kennengelernt habe, da bin ich schon manchmal auch erschrocken über den plötzlichen Paukenschlag, der da kommt. Und dann wieder die Feinheit in seiner Musik gefällt mir sehr, sehr gut.
Also die Musik hat eine unglaubliche Kraft und eben erschreckt sie manchmal. Kann die Natur sie auch erschrecken oder kann sie die nur erfreuen?
Ja, also so, wenn ich im Winter, also ich spaziere sehr gerne im Wald, also wir wohnen auch unmittelbar in Waldnähe, und wenn ich im Winter durch den fast schweigenden Wald laufe und plötzlich ist da wirklich ein Riesenkrach, weil die Waldarbeiter im Wald sind und da fällt eine Tanne um, dann erschrecke ich.
Wenn es groß und laut wird, ja, das kann es auch in der Natur werden. Es kann ja auch mal ein Baum von selber umfallen, genau, oder zerstört werden.
Genau.
Kommen wir nochmal zurück zu den Klöstern, die ja eigentlich tatsächlich der Ort sind, oder die Menschen in den Klöstern, die uns dieses Gartenwissen übermittelt haben. Ohne die mittelalterlichen Klosterschriften wüssten wir heute eigentlich wenig, auch über das antike Kräuterwissen. Es ist ja so, dass die Schrift, die Sie uns jetzt gezeigt haben vom Mönch Walafrid Strabo, oder auch die ganz berühmte, das, was viele Leute noch kennen, ist natürlich Hildegard von Bingen mit ihren Schriften über Kräuter, über auch Heil- und Kochkunde. Es ist ja oft so, dass von den Klöstern dann eben auch das Heilwissen und das Küchenwissen auch wir noch haben. Machen Sie auch Tees und Heiltees und kochen Sie auch nach diesem alten Klosterwissen? Also graben Sie in diesen Büchern dann auch noch alte Rezepte aus, die Sie dann ausprobieren und weiter verteilen?
Also am letzten Kurs haben wir wirklich etwas ausprobiert, das ich aus dem Buch von Hildegard von Bingen gefunden habe. Und sie schreibt über den Salbei und die Rose. Und Hildegard von Bingen gibt uns den nicht alltäglichen Rat mit auf den Weg. Sie schreibt: Und wer jähzörnig ist, der nehme die Rose und weniger Salbei und zerreibe es zu Pulver. Und in jener Stunde, wenn der Zorn in ihm aufsteigt, halte er es an seine Nase, denn der Salbei tröstet und die Rose erfreut. Und dieses Rezept haben wir dann im Kurs ausprobiert, im Mörser. Und die Teilnehmerinnen haben dann ein wenig Pulver mit nach Hause genommen. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldungen erhalten. Aber ich habe jetzt dieses Pulver auf der Seite. Jetzt warte ich bis der nächste Jähzorn kommt. Und dann kann ich ja das mal ausprobieren.
Aber der Garten, der beschäftigt Sie jetzt, seit Sie den angelegt haben in Ihrem Haus hier in Kirchberg, beschäftigt Sie fulltime?
Nein, nicht fulltime. Es ist eigentlich so, dass ich an verschiedenen Orten arbeite, damit ich den Garten betreiben kann. Also im Moment ist es noch so. Es sind vor allem so, wenn ich im Garten verschiedene Mauern wieder zu reparieren sind. Die sind aus Sandstein und Sandstein ist ein sehr schwerer Stein. Also wir können das nicht oder ich kann das nicht alleine machen. Da habe ich einfach zu wenig Kraft und es ist einfach zu mühsam für mich. Das kostet dann halt wieder. Und darum habe ich verschiedene Tätigkeiten außer Haus, denen ich nachgehe. Und unter anderem ist da eine Tätigkeit im Kloster Fischingen. Ich arbeite dort als Gästebetreuerin, das heißt, ich mache Führungen durch das Kloster. Es ist ein, oder es wird bald ein Seminarhotel, es war bis heute ein Bildungshaus. Und ich helfe auch im Service mit, also ich bediene die Leute mit dem Essen. Und dann im Winter habe ich eine Tätigkeit in der Schneesportschule. Ich arbeite als Schneesportlehrerin seit 6 Jahren jetzt. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Jahre dann während diesen, es ist eine kurze Saison im Toggenburg. Es ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar. Dann ist die Saison eigentlich schon wieder vorbei im Toggenburg. Habe ich jeweils auf einer Hütte gelebt. 1700 Meter Höhe, ohne Wasser und ohne Strom. Und dann habe ich so richtig die Winterruhe genossen und habe dann mich auch wieder gedanklich damit befasst, wie es wohl mit dem Garten weitergeht. Und diese Ruhe in den Bergen, das war doch sehr, 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 sehr schön, auch für das Weiterentwickeln des Gartens, des Hortulus.
Genauso wie die Pflanzen sich ein bisschen zur Ruhe unter den Schnee legen und schlafen, gehen sie eigentlich auch weg und machen nicht einen Winterschlaf, aber einen Winterrückzug.
Also ich empfinde es so, wenn die Winterlandschaft, wenn der Schnee langsam fällt und die Ruhe in die Landschaft einkehrt, da wird es in mir selber auch sehr, sehr ruhig. Es ist so gut zu vergleichen, ja.
Jetzt, Sie haben ja eine Familie und ich glaube, Ihr nächster Musikwunsch hängt mit Ihrer Hochzeitsreise zusammen. Vielleicht stellen Sie das Musikstück gleich selber vor.
Die Hochzeitsreise sind wir nach Portugal gereist. Wir hatten ein Mietauto und hörten dann regelmäßig die Musik von der Band Vaias con Dios. Das ist eine belgische Band. Und die Sängerin, die Leadsängerin, die Dani Klein, die gefällt meinem Mann und mir sehr gut. Sie hat so eine soulige Stimme und sie schreibt einfach gute Lieder und ganz unterschiedliche Lieder. Und wir waren ja auf der Reise und der nächste Wunsch heißt Traveling Light. Wir sind eben leicht gereist, nicht viel Gepäck. Ganz gute Erinnerung an diese Hochzeitsreise. Come on, Hansel, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter away from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow when you're young and you're traveling light? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 And the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Traveling light, traveling light, traveling light, traveling light.
Vaya con Dios mit Traveling Light. Katharina Reichmuth, Sie sind Kräuterkundlerin, Kräuterfrau und heute Gast bei Musik für einen Gast. Sie sind auch ganz viel gereist, wenn ich Ihren Lebenslauf anschaue. Immer wieder, monatsweise, mehrere Monate. Und irgendwie ein Garten ist ja etwas, was an einem Ort ist und wo man auch halt ein bisschen da bleiben muss und ihn auch pflegen muss. Und das Reisen, widerspricht sich das nicht in Ihrem Leben?
Ja, wenn Sie von dieser Seite, wie Sie das betrachten, würde ich das auch bejahen. Ja, es widerspricht sich, ein Garten ist ortsgebunden. Und ich reise sehr gerne, ich reise auch heute noch sehr gerne. Aber ich glaube durch das, dass es ein Naturgarten ist und ich kann unseren Garten des Hortulus auch sich überlassen, weil er wächst weiter und er ist naturverbunden jetzt schon. Es ist nicht so, dass wenn ich von einer Reise nach Hause komme, der Hortulus ganz anders aussieht und das verbindet sich von dem her schon. Also Naturgarten und Reisen doch, das passt ganz gut zusammen und so lebe ich auch.
Bringen Sie manchmal auch etwas mit? Sie sind ja schon einmal um die ganze Welt gereist, 4 Monate lang, einmal 6 Monate durch die USA und so weiter. Also Sie haben richtig große Reisen gemacht. Kommen da auch Samen mit oder Pflanzen, die dann in Ihrem Garten ein bisschen von der Welt mit nach Hause tragen?
Also gluschten würde es mich schon, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich mich mir jetzt noch nie getraut. Insbesondere Amerika jetzt mit diesen ganz großen Vorschriften zum Einreisen, Ausreisen. Also da habe ich mich schlussendlich überhaupt, würde ich mich nicht getrauen.
Ihr Hortulus ist nicht einfach ein privater Garten hinter einer Gartenmauer mit Gartentür und ich habe geklingelt, sondern Ihr Hortulus ist ein Garten, wo überall auch Schilder stehen, die Pflanzen sind alle angeschrieben, sie führen Leute hierher, sie laden Leute ein, in ihren Garten zu kommen, ihn anzuschauen. Es ist eigentlich, wenn man sich anmeldet, auch ein öffentlicher Garten. Ist das nicht komisch, wenn einem die Leute immer im eigenen Garten herumtrampen?
Ja, für mich gar nicht, aber vielleicht Kurt, mein Mann, ja, manchmal kann es schon zu viel werden. Also da gebe ich Ihnen schon recht. Von dem her braucht es dann einfach ein gutes Maß und dann geht's schon.
Die Kräuter, wir haben schon drüber geredet, Kräuter sind in allen Lebensbereichen ja wichtig. Das fängt ja schon an bei der Stickstoffproduktion und wir benutzen sie als Heilkräuter, als Küchenkräuter. Sie kochen auch immer wieder mit Leuten, sie verkochen ihren Garten auch. Gibt es etwas, was Sie vom Geschmack her am liebsten mögen, was in Ihrem Garten wächst?
Ich koche sehr viel mit Wildkräutern, die im Garten wachsen. Und manchmal sind es auch Wildkräuter, die in unmittelbarer Nähe am Waldrand, weil zum Beispiel die Brennnessel, die verkoche ich sehr gerne. Und die Brennnessel im Garten ist schon fast gegangen, also habe ich schon fast verkocht. Oder möchte ich dann auch noch etwas stehen lassen, damit die Besucher, die kommen, die Brennnessel dann auch wirklich noch anschauen können. Und dann gehe ich schon an den Waldrand. Und zum Beispiel gestern Abend war ich auch am Waldrand und habe dann so einen richtigen Büschel voll Brennnessel mit nach Hause gebracht. Manchmal vergesse ich die Handschuhe und dann spüre ich das noch 2-3 Tage später, dass ich Brennnesseln gepflückt habe. Aber gestern habe ich dann die Handschuhe mitgenommen.
Geben Sie uns ein Beispiel, wie bei Ihnen ein 2-3-gängiges Kräutermenü etwa aussehen können. Sie machen ja so Tavolatas mit Wildkräutern, wo Leute bei Ihnen auch lernen können, mit Kräutern zu kochen. Können Sie mir mal so ein Beispiel geben von verschiedenen Gängen, die man verkochen kann?
Also wir haben ja sehr eine lange Periode, eine kühle Periode gehabt und da habe ich bei den letzten Tavolata die 9-Kräutersuppe gekocht. Sie schätzten es in den kühlen Tagen. Das ist eine Suppe, wo 9 verschiedene Kräuter in die Suppe kommen und diese 9 Kräuter bin ich eigentlich sehr frei in der Wahl und ich schaue dann, was es vorhanden gibt. Die Salate werden bei uns immer angereichert mit ganz verschiedenen Kräutern. Oder auch Blüten. Also unser Salat sieht immer sehr farbenfroh aus. Sei es Gänseblümchen und dann irgendwann sind es dann die Ringelblumenblütenblätter, die das dann so gelb oder in Orangefarben den Salat schmücken. Es ist fast alles essbar, was bei uns im Garten wächst.
Also es ist viel mehr essbar, als wir gemeinhin denken, wenn ein normaler Kräutergarten auf dem Balkon oder im Garten, das sind die Klassiker, Salbei, Rosmarin, Thymian etc. Aber es ist viel mehr. Was ist das, wo ich jetzt sagen würde, was Sie uns erzählen können, was wir denken, das kann man doch nicht essen, und was, womit Sie kochen, haben Sie mir da ein Beispiel?
Genau, zum Beispiel die Goldnessel, die Taubnessel, da, wenn ich das auf den Speiseplan bringe, ja, kann ich denn das essen? Geht prima. Oder der Giersch. Der Giersch ist eine Pflanze, der bei vielen Hobbygärtnern wirklich zur Last ist. Das ist ein Unkraut, das wuchert unglaublich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn einmal das Bewusstsein oder wenn es entdeckt wird, dass das als Salat in der kalten Küche, aber auch in der warmen Küche verwendet werden kann, boah, da freut man sich plötzlich, dass der Giersch wuchert und es ist kein Unkraut mehr, sondern es wird eine Delikatesse. Und das ist es, was ich den Menschen oder den Kursteilnehmern gerne weitergebe. Und ich komme dann so Rückmeldungen über wie, ja, jetzt gehe ich dann, jetzt habe ich so richtig entdeckt, bei uns gibt es ja auch den Giersch. Oder beim Nachbarn wächst der Giersch über unserem Zaun. Da merken Sie, es kann gekocht werden. Zum Beispiel der Giersch schmeckt so nach Karotte, Sellerie, so ein ganz eigener, Peterli vielleicht noch, ein ganz wunderbarer Geschmack. Und ich könnte mir vorstellen, ist so eine Vorahnung von mir, irgendwann wird der Giersch vielleicht sogar im Großhandel erhältlich sein. Weil er so wuchert, es ist vielleicht wie so, alles was angepflanzt wird, wird neben dem Kopfsalat, wird dann büschelweise Giersch vielleicht in dem Großhandel erhältlich sein.
Ja, warten wir es ab. Der nächste Musikwunsch, das ist ein Musikstück, was Sie ausgewählt haben, weil Sie es eben mit einem Erlebnis, mit einer Pflanze verbinden. Erzählen Sie uns das doch, nachdem wir das Stück gehört haben. Das Stück ist Johann Sebastian Bach aus der Orchestersuite Nummer 3 in D-Dur Air. Und es spielt das Freiburger Barockorchester.
Thank you.
Johann Sebastian Bach aus der Orchestersuite Nummer 3 in D-Dur war das er. Ein Wunsch von Katharina Reich, mit Sie verbinden damit ein ganz persönliches Erlebnis, was auch mit Ihrem Garten zu tun hat oder mit Kräutern.
Genau, also ich möchte vielleicht vorausschicken, dass die klassische Musik, also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wir nicht über klassische Musik gesprochen haben, oder ich bin mit meinen Eltern nicht im Konzert, ich habe keine klassische Konzerte besucht. Und ich bin dann eben durch dieses Erlebnis auf Johann Sebastian Bach gestoßen. Und zwar war das während der Ausbildung an der Kräuterakademie. Da war ein Modul, befassen wir uns mit der Pädagogik und Didaktik von Pflanzen. Und zwar lernten wir, oder es war der Sinn dieses Kurses, dass wir uns damit befassen, wie wir die Pflanzen als Kurs weitergeben können. Und eine Aufgabe bestand darin, dass wir uns mit einer Pflanze visuell befassen und diese Pflanzen in den Sinn geben und sie dann mit Farbstiften malen, zeichnen. Und ich habe dann begonnen, ich habe den Natternkopf gewählt, den Natternkopf in einer wunderschönen Farbe, und habe dann begonnen, den Natternkopf, so wie ich ihn sehe, zu malen. Und gleichzeitig hat dann die Kursgebende hat dann die Musik von Johann Sebastian Bach eingespielt. Und nach kürzester Zeit war ich in Tränen gerührt. Also die Tränen sind mir nur so runtergerollt und ich war wirklich innerlich zutiefst berührt. Nicht in einer Trauer, sondern eher ein Gefühl von Freude. Und nach diesem Modullehrgang wollte ich dann eben mehr über Johann Sebastian Bach wissen und habe die Biografie gelesen, habe ganz viel Musik von ihm gehört und habe gemerkt, es ist eine Musik, die mir sehr, sehr zusagt. Eine Musik, die mich berührt, die mir gefällt. Und ich habe das auch schon mal thematisiert im Klavierunterricht beim Klavierlehrer. Und dann sagte er, weißt du, ich habe ja gar kein Musikstudium, ich habe nicht irgendwie ein tiefes Wissen über Musik oder Musikwissenschaften, und sagt er mir, weißt du, vermutlich könntest du gewissen Studenten sogar voraus sein, wenn dich die Musik berührt, dann ist schon ganz, ganz viel passiert.
Also Sie sind tatsächlich auch via Ihren Garten, wenn wir mal den großen Bogen machen können, zur Musik gelangt. Der Garten berührt Sie, so wie Sie über den Natternkopf sprechen, die Musik berührt Sie. Die Musik begleitet Sie ja auch. Weiterhin, Sie singen auch?
Ja, ich singe in einem Chor und wir treffen uns einmal in der Woche. Es ist ein Chor, wir singen ganz unterschiedliche Lieder. Er ist an die evangelisch-reformierte Kirche angegliedert, aber wir singen nebst Kirchenlieder auch ganz bunt gemischt, also von Thank You for the Music.
Das ist von ABBA.
Genau, von ABBA. Das singen wir zum Beispiel im Moment. Und vor 2 Jahren haben wir ein Lied gesungen, das heißt «Das kleine Feieli». Und das Lied ist so hübsch gesungen, dass ich vor 2 Jahren dann 2 duftende Veilchen im Garten gepflanzt habe.
Und die blühen die jetzt schon irgendwo?
Nein, die haben schon geblüht. Die sind sehr früh dran, obwohl es sehr kühl war. Ich habe zwar beobachtet, dass sie nochmals kleine Knospen bilden. Wie auch immer, lass mich überraschen, ob sie vielleicht dieses Jahr nochmals blühen.
Und jetzt haben wir etwas hier in Musik für einen Gast, was eben sehr selten ist und was wir nur machen können, wenn wir die Leute auch besuchen. Sie haben den ganzen Chor eingeladen, um dieses kleine Feierli, was ja gut zum Thema, zu Ihnen passt, zum Thema der Sendung, uns auch vorsingt und wir dann quasi den Musikwunsch nicht nur ab Konserve hören, sondern im Garten mit allen Nebengeräuschen. Das werden wir dann zum Abschluss noch hören. Vielleicht noch eine Frage, Katharina Reichmuth. Hat der Chor auch einen Namen?
Der Chor heißt Singtreff und wir sind so ungefähr 25 Sängerinnen und Sänger und es sind vorwiegend mehr Frauen, wie so oft in den Chören. Und es ist ganz toller Dirigent. Es gefällt mir sehr, sehr gut, in diesem Chor zu singen oder auch die Gemeinschaft zu pflegen, einmal die Woche dahin gehen. Ich singe alt und neben mir steht meistens Vreni und sie ist so richtig sattelfest in den Tönen und das gibt mir dann die gewisse Stütze und ich singe sehr gern neben ihr. Und die Vielfältigkeit und warum singe ich so gerne dort auch ist, gemeinsam singen, da entsteht etwas. Es ist die Gemeinsamkeit und in der Gemeinschaft etwas zu unternehmen, das gefällt mir sehr gut.
Und vielleicht ist es ja in einem Chor auch so wie in einem Garten, dass die Leute dann eben, wie Sie und Ihre Nachbarin, zusammenfinden, wie der Salbei und die Weinraute, das in ihrem Garten zueinander gefunden haben, finden eben auch Leute, die gut zusammen musizieren, zueinander.
Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Das ist ein ganz guter Vergleich. Es gibt die Gemeinschaft, bringt das alles irgendwo, gehört auch zusammen und es kann existieren, wenn das eine das andere unterstützt. Und es ist eigentlich alles miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit empfinde ich als sehr lebenswert und sehr mit viel Freude auch verbunden.
Katharina Reichmuth, ich bedanke mich, dass ich für diese Sendung in Ihren Garten, in Ihren Hortulus kommen durfte, wo uns die ganze Zeit auch die Vögel akustisch begleitet haben. Den Hortulus und alle Ihre Kräuterkurse findet man auch im Internet unter www.hortulus.ch. Das war Musik für einen Gast. Ich, Brigitte Hering, verabschiede mich und hier hören Sie jetzt im Garten von Katharina Reichmuth Mies kleine Feierli.
Weilchen, wär ich nur die schönste Blume. jedes Weilchen, bis mich das Liebchen abgepflügt und an dem Busen hat's gedrückt. Ach nu, ach nu, ein Viertelstündchen lang. Ach, aber ach, das Mädchen kam und nicht in Acht das Veilchen nahm. Er trat das arme Veilchen, es sank und starb und freut sich noch. Und sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie zu ihren Füßen doch. Das arme Veilchen, es war ein herziges Veilchen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.